Familientreffen sind wieder möglich. So schön das ist, so schwer kann es sein. Denn Familienbeziehungen sind häufig konfliktträchtig. Da ist Mamas Liebling. Da ist die Tochter, die immer im Schatten ihres Bruders stand, weil er der Überflieger war. Oder weil er krank war und alle Aufmerksamkeit für sich beanspruchte. Da sind die Halbgeschwister, mit denen man plötzlich eine Patchwork-Familie bildet, in der die Rollen neu verteilt werden, in der sie neu erkämpft und verteidigt werden müssen. Sie alle kennen solche und andere Konstellationen, aus eigener Erfahrung oder aus ihrem Umfeld. Manche Konflikte schwelen ein Leben lang, sie bleiben unter der Oberfläche und werden dann zutage gefördert, wenn die Eltern sterben. Der Tod der Eltern bringt das Familiengefüge durcheinander. Und ein neues Gleichgewicht muss gesucht werden. Diese Suche ist häufig ein Anlass, über die Beziehung zueinander nachzudenken. Im heutigen Predigttext aus dem ersten Buch Mose, den Sie vorhin in der alttestamentlichen Lesung gehört haben, geht es um eine solche Neuordnung der Beziehungen. Es geht um ein versöhnliches Ende einer schwierigen Familiengeschichte, der sogenannten Josef-Geschichte. Sie erstreckt sich über 13 Kapitel im ersten Buch Mose. Ich möchte sie Ihnen grob umreißen, damit Sie das Ende einordnen können. Josef war der Liebling seines Vaters. Er dachte sich Geschichten aus, träumte versonnen vor sich hin und blieb bei den Zelten seiner Eltern Rahel und Jakob. Seine Brüder tollten lieber herum und suchten das Abenteuer. Als Jugendlicher musste Josef trotzdem zusammen mit seinen Brüdern Schafe hüten. Eines Tages schlachteten die Brüder ein Tier, obwohl der Vater es verboten hatte. Josef war entsetzt und berichtete seinem Vater davon. Er zog, nicht ganz unverständlich, damit die Wut der Brüder auf sich. Von seinem Vater bekam er zum Dank einen bunten Rock geschenkt. Josef trug den Rock des Vaters gerne und war stolz darauf. Wenig später hatte er zwei Träume, die davon handelten, dass sich zunächst seine Brüder, dann auch seine Eltern vor ihm verbeugen mussten. Daraufhin wurden seine Brüder noch wütender auf ihn. Einige Zeit später wurde Josef von ihnen aufs Feld gerufen. Als er dort ankam, überwältigten sie ihn und schlugen ihn. Sie zogen ihm seinen Rock aus und stießen ihn in eine Grube. Später verkauften sie den Bruder für 20 Silberlinge an einen Kaufmann, der mit einer Karawane an ihnen vorbeizog. Dem Vater zeigten sie den Rock von Josef, den sie vorher mit Tierblut beschmiert hatten, und erklärten Josef für tot. Der Vater war untröstlich. Unser Predigttext spielt nun Jahrzehnte später. Der Vater ist inzwischen gestorben. Es ist niemand mehr da, der nachfragt, wo Josef geblieben ist. Es ist niemand mehr da, der die Brüder zusammenhält. Es gibt keine Mahnung mehr, keinen Einspruch, keine Kritik an ihrem Tun und Lassen. Keiner, der einschreitet, ihren Streit schlichtet, sie schützt vor ihrem Zorn aufeinander und ihrer Wut. Der Refrain, der zur Kindheit gehört, das immer und immer wiederholte: Nun streitet euch doch nicht, nun vertragt euch wieder. Dieser Refrain ist für immer verstummt. Die Brüder Josefs stehen ohne ihren Vater vor dem Thron, auf dem ihr Bruder sitzt. Wie kam es dazu? Josef war zwar nach Ägypten verschleppt worden und hatte dort im Gefängnis gesessen, doch da er die Träume des Pharaos zu deuten wusste und dadurch das Land vor einer Hungersnot bewahrte, indem er ganz praktisch Kornspeicher anlegen ließ, war er zum zweiten Mann am Hof aufgestiegen. Ägypten war in der Dürrezeit dank seiner Erkenntnis gut versorgt mit Nahrungsmitteln. Das sprach sich schnell herum unter den Nachbarvölkern. Und so kam es, dass auch Josefs Brüder nach Ägypten kamen, um Getreide zu bekommen. Es kommt, ich verkürze nun sehr stark, zu einem Wiedersehen. Josef versorgt seine Familie mit Getreide und sieht auch seinen Vater wieder. Wie es wohl für die Brüder gewesen sein muss, so auf die Hilfe ihres Bruders angewiesen zu sein, den sie selbst verkauft hatten, den sie für tot erklärten. Wie muss es gewesen sein zu erkennen, dass sich Josefs Traum aus der Kindheit bewahrheiten und sie sich vor ihm verneigen würden? Was auch immer die Brüder empfunden haben mögen, Wut, Demütigung, Scham, Reue, was auch immer Josef empfunden haben muss, ein Gefühl der Macht, einer gewissen Genugtuung, was auch immer beide Seiten empfanden, ihr gemeinsamer Vater war überglücklich, den Sohn wiederzusehen. Doch nun ist auch er tot. Übrig sind die Brüder, der Liebling und die Zurückgesetzten. Jetzt kommen sie zusammen und sind allein miteinander. Alles kann geschehen, wenn Brüder allein sind miteinander, so wie es damals geschehen ist auf dem Feld. Doch ist die Situation nun eine andere. Die Brüder haben Angst vor Josef. Jetzt, wo der Vater nicht mehr da ist, der immer die Familie zusammenhalten wollte. Jetzt, wo Josef in der stärkeren Position ist. Er sitzt auf dem Thron und hat die Macht über die gefüllten Kornkammern. Jetzt könnte Josef sich für all die Bosheit seiner Brüder rächen. Für den Verrat, für den Heimatverlust, für das Exil. Doch er tut es nicht. Er bewältigt am Ende seine Lebensaufgabe. Er kann seine Lebensgeschichte, die Geschichte, die wir als Menschen, als Brüder und Schwestern in Familien und im Glauben miteinander haben, als Ganzes sehen. Er erinnert sich. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, sagt er. Aber er kann es überwinden, denn Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Aus dem Bösen, aus der Gewalt, aus dem Verkauf Josefs an einen Händler ließ Gott letztlich Gutes entstehen. Josef führte in Ägypten die Vorratshaltung ein und bewahrte das Land so vor einer Hungersnot. Josef kann das sehen. Er kann aus sich heraustreten und von außen auf sein ganzes Leben blicken. Er kann das Gute sehen, das daraus erwachsen ist. Und dieses Gute will er weitergeben. Er sagt, so fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich zu ihnen. Bis heute gibt es solche Geschichten. Menschen, die ihren Mitmenschen vergeben können. Oft erst nach vielen Jahren, wenn sie Abstand gewinnen und sich eine eigene Existenz aufbauen konnten. Wenn die Eltern verstorben sind und sich das Gefüge neu ordnet. Wenn sie durch eigenes Versagen gelernt haben, auch anderen gegenüber barmherziger zu sein. Wenn sie selbst so viel innere Freiheit und Liebe haben, dass sie im anderen auch ein Geschöpf Gottes sehen können, das erlösungsbedürftig ist. Es gibt aber auch Familiengeschichten, wo Vergebung nicht gelingt. Wo zum Beispiel sexueller Missbrauch in der Familie war. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage wäre, in so einer Situation zu vergeben. Wahrscheinlich nicht. Die Corona-Situation entspannt sich. Familientreffen sind wieder möglich. Den einen zur Freude, den anderen zum Leide. Manche Beziehungen sind durch Corona fester geworden, weil man zusammenhalten musste gegen das heimtückische Virus. Andere haben gelitten, weil beide Seiten uneins waren, wie viel Nähe und Distanz angebracht waren in der Pandemie. Weil man wählen musste, feiere ich Weihnachten mit dir oder doch mit den anderen? Wer ist wichtiger? Und auch in unserer christlichen Familie, zwischen uns Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, gab es in den vergangenen Monaten viele Konflikte, viel Diskussion um das richtige Vorgehen. Es gab Menschen, die vernachlässigt wurden. Und solche, die sich zumindest so gefühlt haben. Rückblickend auf das erste halbe Jahr wünsche ich mir, dass auch wir in unseren Familien, die christliche Familie eingeschlossen, dass wir es schaffen wie Josef, zurückzutreten und auf das vergangene halbe Jahr zu schauen, nicht auszublenden, was schlecht war, aber zu sehen, was dennoch Gutes erwachsen ist, und sei es noch so gering. Und darauf zu vertrauen, dass Gott gedenkt, es gut zu machen mit uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.